Das Freiheitliche Bildungsinstitut präsentiert Gemeindepolitik in der Praxis. Der Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik. Band 5. Ortsgruppenaktivitätenplan. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich begrüße Dietmar Heuritsch, Verfasser dieses Handbuches, herzlich.
Grüß Gott.
In diesem Podcast geht es speziell um Aufgaben und konkrete Aktivitäten, die eine Ortsgruppe zu erbringen hat. Starten wir am besten gleich mit dem Jahresplan.
Es ist in jedem Fall empfehlenswert, auch im Sinne einer professionellen Organisation, dass eine Ortsgruppe so im Herbst des Vorjahres für das Folgejahr einen konkreten Plan erstellt. Welche Aktivitäten wollen wir durchführen? Wann soll das Ganze stattfinden? Auch Ziele gehören definiert. Was wollen wir erreichen? Wie viele Mitglieder wollen wir gewinnen? Das Ganze ist natürlich sehr individuell, ist auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Was ich in jedem Fall empfehle, ist die Verfassung eines schriftlichen Plans. Die Verschriftlichung manifestiert die Absicht der Ortsgruppe und wir machen es beispielsweise auch so, dass wir dann den Vorstand, die Vorstandsmitglieder unterschreiben lassen. Das hat so einen Vertragscharakter und die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass die Leute sich dann an diese Vereinbarungen halten, wenn sie das schriftlich festgehalten und sogar unterschrieben haben.
Das sind dann die bekannten drei Ws. Was, wann, wem?
Genau so ist es. Das ist immer die Frage. Wir definieren eine Aktivität, das heißt, was machen wir? Wir definieren, wer ist federführend verantwortlich, das heißt, wer und wann logischerweise soll das stattfinden. Das ist eine Grundlage der Organisation und Planung und Ortsgruppen, die das so organisieren, sind in der Regel auch erfolgreich.
Die Basis aller Ortsgruppenaktivitäten ist angeblich der Stammtisch. Was können Sie uns über diese traditionelle Einrichtung sagen?
Ja, ich bin ein Fan eines regelmäßig abgehaltenen Stammtisches. Es gibt Ortsgruppen, die behaupten, in ihrer Gemeinde bewährt sich das nicht, das ist dort nicht möglich. Das ist für mich immer ein bisschen seltsam. Es geht einerseits darum, die Mitglieder, die Funktionäre regelmäßig zusammenzubringen. Meine Empfehlung ist immer, ein Stammtisch soll monatlich stattfinden. In kleineren Gemeinden gibt es möglicherweise ein Gasthaus, ein Stammwirtshaus, in dem sich die Gruppe trifft. In größeren Gemeinden, im städtischen Raum kann es sinnvoll sein, so im Sinne eines Rotationsprinzips mehrere Gaststätten anzusteuern. Das heißt, jeder Stammtisch findet in einem anderen Viertel statt. Das ist abhängig weitgehend von der Größe und natürlich auch vom Angebot der Lokalitäten. Warum soll ein Stammtisch durchgeführt werden? Einerseits ist es eine Teambuilding-Maßnahme. Die Gruppe trifft sich. Ich kenne Ortsgruppen, die machen einmal im Jahr einen Stammtisch. Wie soll eine Gemeinschaft gebildet werden? Wie soll Kameradschaft entstehen, wenn sich die Leute einmal im Jahr zusammensetzen? Also hier ist die Regelmäßigkeit sinnvoll. Ein Stammtisch ist eine Möglichkeit für die Ortsfunktionäre, mit ihren Mitgliedern zu kommunizieren. Und es ist andererseits eine Möglichkeit für Interessenten. Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich bei der jeweiligen Partei zu engagieren, einmal unverbindlich anzudocken. Einmal beim Stammtisch vorbeischauen, da vergibt man sich nicht. Man muss sie noch nicht der Partei verschreiben. Wenn es nicht schön ist, geht man beim nächsten Mal nicht mehr hin. Das Ganze ist so halb in der Öffentlichkeit. Es können Leute zufällig noch dazustoßen. Das ist eine informelle Möglichkeit zu kommunizieren. Funktionäre haben in der Regel ja viele Termine, könnten jeden Abend auf drei verschiedenen Veranstaltungen auftreten. Da bewährt es sich, terminlich Abstimmungen zu machen. Die Angehörigen einer Gemeinderatsfraktion treffen sich in der Regel sowieso häufiger. In einer Stadt ist es oft notwendig, dass sich die Fraktion einmal in der Woche trifft, weil immer irgendwelche Abstimmungstätigkeiten vorzunehmen sind. Am Land, in kleineren Gemeinden, ist das vielleicht nicht so intensiv, aber es ist eine gute Sache, das terminlich abzustimmen. Ich kann zum Beispiel sagen, um 18 Uhr trifft sich die Fraktion mit dem Parteivorstand, da werden interne Themen diskutiert. Und um 19.30 Uhr wird dann der öffentliche Stammtisch angehängt, wo jeder Interessierte kommen und mitdiskutieren kann. Ein Stammtisch ist im Idealfall so halb strukturiert. Der Obmann wird eröffnen, die Mandatare aus dem Gemeinderat können einen kurzen Bericht aus der Gemeindestube abgeben, auch je nachdem, in welchen Ausschüssen die Leute angesiedelt sind. Es wird beim Stammtisch natürlich auch über die hohe Politik, über die Bundespolitik, über die Weltpolitik diskutiert. Das soll auch so sein. Das Gemeindethema ist der Einstieg, aber man muss den Leuten Gelegenheit geben, über alles zu diskutieren.
Kommen wir jetzt zu den öffentlichen Veranstaltungen. Es gibt das Sprichwort, miteinander lachen hält Menschen zusammen. Wie verhält es sich damit? Welche Aktivitäten können von einer Ortsgruppe gesetzt werden?
Ja, was ich mir wünsche von einer umtriebigen, engagierten Ortsgruppe, ist, dass die den Ehrgeiz haben sollen, zumindest eine Veranstaltung pro Jahr, eine öffentliche Veranstaltung zu organisieren. Das kann jetzt sein, je nach örtlicher Situation, ein Familienfest. Wenn für eine politische Gruppierung die Familie wichtig ist, ist es naheliegend, im Sommer ein Familienfest zu organisieren. Das können aber auch gesellige Veranstaltungen sein, ein Kegelturnier, ein Kartenspielturnier. Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich kenne Ortsgruppen, die sehr schöne Weinverkostungen durchziehen. Das kann natürlich auch was Sportliches sein, das kann ein gemeinsamer Wandertag sein. Es soll einmal im Jahr etwas stattfinden. In erfolgreichen Ortsgruppen wird es zur Tradition, das wird Jahr für Jahr durchgezogen und jedes Jahr kommen mehr Teilnehmer und nehmen das wahr. Das kann natürlich auch den Interessen der einzelnen Mandatare und Funktionäre entsprechen. Wenn ich heute einen Marathonläufer habe und der organisiert einen Ortsmarathon, dann kann das eine sinnvolle Sache sein. Das soll bewusst nichts Politisches sein, sondern das soll Freizeit sein und nicht nur für die eigenen Mitglieder oder Mitstreiter, sondern hier ist jeder willkommen, der teilnehmen will.
Eine ideale Möglichkeit, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, sind Bürgerstände und Verteilaktionen. Was können Sie uns zu diesen beiden Themen sagen?
Bürgerstände, die häufig in der Praxis kombiniert werden können mit Verteilaktionen, sind auch eine ideale Möglichkeit für die jeweilige Partei im Ort Präsenz zu zeigen. Einerseits bieten wir interessierten Bürgern die Möglichkeit auch wieder zu einem unverbindlichen Dialog. Aber nicht nur die Leute, die das Gespräch mit den Funktionären suchen, können wir ansprechen, sondern selbst Passanten, die nur mit dem Auto vorbeifahren, die nehmen das Bürgerstandl wahr und sehen, die XY-Partei tut was bei uns im Ort. Und hier ist ganz wichtig, nicht nur in Wahlkampfzeiten, weil ja vor einer Wahl sind alle Parteien aktiv, eine professionelle Ortspartei wird auch in Nicht-Wahljahren in gewissen Abständen Bürgerstände organisieren. Meine Empfehlung ist in der Regel einmal im Quartal. Im Wahljahr gehört das Ganze dann intensiviert, saisonal kombinieren mit Verteilaktionen. Hier bietet sich an, zu Ostern Ostereier zu verteilen, vor Weihnachten vielleicht Adventkerzen, zum Vatertag, zum Muttertag sind Aktionen denkbar. Und hier ist der Bürgerstand immer die Basis, die Station und dann können die Funktionäre ausschwärmen, um den Dialog mit den Leuten zu suchen. Das Ganze gehört ordentlich organisiert. Es soll eine Möglichkeit für die Mandatare, speziell für die Spitzenleute sein, positiv mit den Bürgern zu kommunizieren. Es gibt in jeder Ortsgruppe vielleicht neue Leute, die noch nicht so gewandt sind. Die werden halt den Standdienst machen, die werden das Verteilmaterial vorbereiten. Aber die Mandatare sollen möglichst frei sein für die positive Kommunikation mit den Bürgern. Schön ist natürlich, wenn es Verteilmaterial gibt. Das wird üblicherweise von den Landes- oder Bezirksorganisationen zur Verfügung gestellt. Und ein schlauer Ortsobmann schaut immer, dass er Verteilmaterial für derartige Aktivitäten parat hat. Sollte es allerdings wirklich einmal gar kein Verteilmaterial geben, ja, dann kann ich eine Bürgerbefragung machen. Es gibt irgendein Thema. Gratis parken am Hauptplatz und dann machen wir eine Unterschriftenaktion oder eine Abstimmung. Automatisch haben wir einen Anknüpfungspunkt. Man kann über das Thema natürlich schön reden. Bei einem Bürgerstand gibt es ein paar Gefahrenquellen. Die erste Gefahrenquelle ist, wenn die Aktivisten nicht mit den Bürgern reden, sondern mit sich selbst. Das beobachte ich immer wieder. Dann stehen die Funktionäre zu fünft im Kreis und diskutieren. Währenddessen marschieren 20 Passanten vorbei und keiner redet mit ihnen. Hier ist es wichtig, Blick zum Bürger. Intern reden können wir anschließend beim Stammtisch. Bei der Bürgerstandaktivität in der Öffentlichkeit muss der Fokus bei den Menschen sein. Unschön ist es, wenn die Funktionäre dauernd mit ihren Smartphones spielen. Auch hier ist das Motto, Smartphone bleibt im Auto oder in der Tasche, damit wir frei sind für positive Kommunikation. Ab und zu sehe ich Leute, die dann rauchen am Bürgerstand, auch nicht schön. Es ist für die Kommunikation nicht zuträglich. Diese Selbstdisziplin erwarte ich mir von politisch Tätigen, dass sie 2 Stunden ohne Suchtmittel auskommen.
Wie gehe ich jetzt mit Personen um, die mir nicht so gut gesonnen sind? Das gibt es ja auch immer wieder.
Das gibt es natürlich, das ist auch immer abhängig, für welche Partei man auftritt und welche Passanten vorbeikommen. Es gibt notorische Hasser der eigenen Partei. Hier ist es aber absolut sinnlos zu versuchen, die in einem Gespräch vielleicht auf einen anderen Weg zu bringen, sondern das Beste ist, in diese Leute kaum Zeit zu investieren. Mit einem Lächeln schauen, dass man die wegkomplimentiert. Viel wichtiger ist es, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, in potenzielle Wähler zu investieren, in Sympathisanten, in Menschen, die früher vielleicht einmal die eigene Partei gewählt haben, aber dann abtrünnig geworden sind, die kann ich vielleicht zurückgewinnen. Einen erklärten Hasser meiner eigenen Partei werde ich kaum umstimmen können. Hier ist es wie im Verkauf. Ich werde in einem Unternehmen nicht meine ganze Energie in den Mitbewerb investieren, sondern in die Kundenzielgruppen. Und nicht anders ist es in der Politik. Ganz wichtig auch in der Öffentlichkeit, nicht streiten, nicht lautstark diskutieren, sondern für mich ist das ein Zeichen von Demokratieverständnis, dass ich sage, ja, das ist das Schöne in unserem Land, es gibt verschiedene Meinungen, Sie können Ihre Meinung haben, lassen Sie mir meine Meinung. Und damit beende ich diesen Dialog. Ich will mit dem, der deklariert, anders denkt, gar nicht mehr diskutieren, das ist auch nicht erforderlich.
Welche Tipps haben Sie für Mandatare, die sich jetzt auf einem Bürgerstand einfinden?
Ja, zum einen ist es sinnvoll und wichtig, eine klare Aufgabenverteilung festzulegen. Jeder muss wissen, wofür er zuständig ist, wer ist fürs Verteilmaterial zuständig, wer für die Standausrüstung, Sonnenschirm, Tischchen, Plakate etc. Hier bewährt sich einerseits ein gemeinsames Zusammentreffen, bevor man ausrückt, dass alle Leute pünktlich sind, dass dann die Gruppe gemeinsam zum Beispiel am Ortsplatz sich versammelt. Dann ist es schnell aufgebaut und es wirkt professionell. Ich habe das selber erlebt. Wir treffen uns am Hauptplatz in meiner Heimatstadt, wo ich einmal tätig war. Ja, ich stehe um 10 Uhr dort pünktlich. Um 10 nach 10 kommt die Fraktionsobfrau und sagt, ach, sie hat noch ihre Kinder abgeben müssen. Um Viertel nach kommt ein weiteres Mitglied. Das ist natürlich eine fade Geschichte. Das gehört ordentlich organisiert. Pünktlichkeit, gemeinsames Auftreten. Gut ankommen wird auch eine einheitliche Adjustierung. Hier entweder in Wahlkampfkleidung, meist sind irgendwelche Parteipolos oder Hemden oder Jacken vorhanden. Ist es nicht der Fall, ist dennoch ein einheitliches Auftreten abzustimmen. Im ländlichen Raum ist Tracht angebracht oder so eine Mischung, ein Trachtensakko zu einer ordentlichen Jeans. Das können Männer und Frauen gleichermaßen anziehen und wir signalisieren wieder Gemeinschaftsgeist und Teamgeist. Eine unschöne Beobachtung habe ich immer wieder, wenn höherrangige Mandatare sich einklinken, dann kommt vielleicht ein Abgeordneter in Anzug und Krawatte und das Team ist in Wahlkampfkleidung. Der ist schlecht beraten, weil der signalisiert nach außen, er ist was Besseres, er ist nicht Teil der Gemeinschaft. Also das gehört ganz bewusst abgestimmt.
Neben den Bürgerständen stellen Hausbesuche die direkteste Form der Kontaktaufnahme dar. Ich kann mir vorstellen, dass Hausbesuche die größte Herausforderung für Funktionäre sein können. Wie geht man jetzt mit diesem Thema optimal um? Was ist bei Hausbesuchen besonders zu berücksichtigen?
Bei meinen Seminaren habe ich regelmäßig Teilnehmer aus den größeren Städten, die erklären mir voller Überzeugung, ja, bei euch am Land ist das was anderes, aber bei uns in der Großstadt, da ist das so anonym, da sind Hausbesuche unangenehm. Okay, also der Städter, der städtische Funktionär ist der Meinung, in der Stadt ist das unangenehm. Ich habe Teilnehmer aus ländlichen Regionen, die mir dann erklären, ja, bei euch in der Stadt ist das vielleicht üblich, aber bei uns am Land, wo jeder jeden kennt, da sind so Hausbesuche ja peinlich. Also wir sehen, es gibt Funktionäre, denen das peinlich ist, so oder so. Meine persönliche Erfahrung zeigt, Hausbesuche sind überall möglich. Von der Bundeshauptstadt über die Landeshauptstädte bis hin zu kleinen Dörfern. Sinnvoll und wünschenswert ist, in einer Gemeinderatslegislaturperiode alle Haushalte einmal zu besuchen. In kleineren Gemeinden ist es vielleicht sogar möglich, das auf den Wahlkampf zu reduzieren, dass man wirklich einige Wochen oder Monate vor der Wahl einen Plan erstellt, um alle Haushalte lückenlos abzuklappern. Hausbesuche werden in der Regel in Zweierteams absolviert. Eine größere Gruppe ist unnötig und verängstigt vielleicht die Bürger, die wir besuchen. Alleine Hausbesuche machen ist auch eher frustrierend, also da stellt man Zweierteams zusammen. In bewährten Ortsgruppen, die kombinieren das zum Beispiel so, dass ein erfahrener Mandatar, der sich leicht tut, mit den Leuten zu reden, einen Jungen dazu nimmt und die bilden ein Team. So kann das jüngere Mitglied vom älteren und erfahrenen lernen. Gleichzeitig decken wir auch unterschiedliche Zielgruppen ab. Genauso bewährt sich die Kombination Männlein-Weiblein. Auch das ist sympathisch, für die Besuchten. Es wird ein genauer Plan erstellt, welches Zweierteam welche Straßenzüge, welche Siedlungen, welche Ortsteile abklappert und auch in welchem Zeitraum. Es wird normalerweise Verteilmaterial mitgenommen, Prospektmaterial, Streuartikel, was die Parteien so zur Verfügung stellen für ihre Funktionäre. Und dann ist es empfehlenswert, dass sich das jeweilige Team einen kurzen Dialog überlegt. So ein idealer Hausbesuch findet ja zwischen Tür und Angel statt. Es ist nicht wünschenswert, in jedem Haushalt hineingebeten zu werden. Wenn der Bürger mehr Diskussionsbedarf hat, dann ist es gescheit, sich einen extra Termin zu vereinbaren. Aber die Hausbesuche sollen kurze Dialoge sein, vielleicht 2 Minuten. Es gibt Funktionäre, die plädieren für noch kürzere Durchschnittsdialogzeiten, aber so mit 1 oder 2 Minuten wird man das auslangen finden. Nur so ist es wirklich möglich, auch große Mengen von Haushalten zu besuchen. Wie kann so ein idealtypischer kurzer Dialog ausschauen? Ich werde mich, wenn mich der Bürger nicht kennt, als Mandatar vorstellen und auch meinem Begleiter, meinem Mitstreiter die Möglichkeit geben, dass er seinen Namen nennt. Und jetzt ist es wichtig, und das ist für viele Funktionäre neu, nicht versuchen, in 2 Minuten dem Bürger die Welt zu erklären. Viel besser ist für die Politiker, zuzuhören, Fragen zu stellen. Offene Fragen, sogenannte W-Fragen. Ich kann den Bürger fragen, was ist Ihnen besonders wichtig bei uns in der Gemeinde? Welche Wünsche und Anliegen haben Sie an die Gemeindevertretung oder an den Gemeinderat? Hier hat der Bürger die Möglichkeit, etwas von sich zu geben. Und dann kann ich das zusammenfassen. Und so ein kurzer Besuch, so ein kurzer Dialog hat Ähnlichkeit mit dem Verkaufsgespräch. In einem Verkaufsgespräch ein wesentlicher Punkt ist die Handlungsaufforderung. Und auch die Handlungsaufforderung in so einem Bürgergespräch darf nicht fehlen. Die Handlungsaufforderung kann sein, und nächsten Sonntag ist Gemeinderatswahl, ich bitte um Ihre Stimme. Das ist eine klare Handlungsaufforderung. Wir haben sowieso geheime Wahlen. Der Bürger entscheidet sowieso frei, was er wählt. Aber als Mandatar, als wahlwerbender Mandatar, werde ich klar diese Botschaft formulieren. Es ergeben sich dann oft lustige Gespräche. Es gibt dann, je nach Parteipräferenz der Bürger, totale Zustimmung bis distanziertes Ausweichen. Aber es ist legitim für eine wahlwerbende Gruppe, um die Stimme zu bitten. Da sollen wir keine Scheu haben. Häufig ergibt es sich im Rahmen so eines kurzen Hausbesuchgesprächs, dass der Bürger tatsächlich Sachanliegen kommuniziert. Er sagt, ja, und bei uns der Verkehrsspiegel, der ist schon seit 6 Wochen kaputt, oder das Essen auf Rädern wird nicht pünktlich zugestellt. Hier ist es wichtig, diese Anliegen zu sammeln, am Gemeindeamt zum Beispiel Rückfrage zu halten und den Bürger dann nachträglich zu informieren. Wie ist es ausgegangen? Selbst wenn ich sein Anliegen nicht lösen konnte, weil ich Vertreter einer Minderheitenpartei im Gemeinderat bin, gebe ich eine Rückmeldung. Ich kann sagen, wir haben das eingebracht. Der Bürgermeister war dagegen, aber wir haben es zumindest probiert. Der Bürger braucht eine Rückmeldung. Bei den Bürgern kommt es in der Regel sehr gut an. Die Leute freuen sich, wenn die Politiker von Haus zu Haus gehen. Man kann reden. Ich habe das aus eigener Erfahrung, dass dann Leute gibt, die zum Beispiel zufällig nicht zu Hause waren. Die trifft man dann 3 Tage später und sagt, aber bei uns war es noch nicht. Wann kommen sie denn zu uns? Also da ist durchaus Bedarf und auch ein positives Feedback.
Ich möchte jetzt auch noch auf die aktive Teilnahme am örtlichen Gesellschaftsleben zu sprechen kommen. Wie kann ich mich jetzt bewusst in die Gemeindeveranstaltungen einbringen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für alle politischen Gruppierungen. Allerdings ist hier ein großer Unterschied, ob ein Mandatar für eine Mehrheitspartei antritt. Da ist es leicht, bei allen Vereinen anzudocken. Schwieriger kann das gerade im ländlichen Raum für Vertreter von Minderheitsparteien sein. Gerade für Minderheitsparteien ist es wichtig zu signalisieren, wir sind Teil der öffentlichen Gemeinschaft. Eine Teilnahme an allen Aktivitäten ist wünschenswert, wenn es Ballveranstaltungen gibt, Vereinsveranstaltungen, die Jahreshauptversammlungen, Vereinsfeste. Da muss jede Partei, die im Gemeinderat vertreten ist, natürlich ihre Leute entsenden. Gut ist es auch, wenn die Mandatare und Funktionäre auch in den Vereinen verankert sind. Hier kann man überlegen, welche Vereine gibt es im Ort, welche Vereine sind mit der eigenen Partei ideologisch im Gleichklang, haben wir dort schon Leute drinnen oder nicht, und dann kann man gezielt eine Mitgliedschaft anstreben, und hier hat jedes Mitglied wieder einen Multiplikatoreffekt. Die anderen Vereinsmitglieder sehen, ah, das sind ja nette Leute, und es ist auch eine Rekrutierungsmöglichkeit natürlich für weitere Mitstreiter. Empfehlenswert ist auch die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Parteien. Wenn heute die Mehrheitspartei, die Bürgermeisterpartei in der Regel, irgendeine Festivität gibt, ja, im Sinne einer demokratischen Gesinnung, werden auch die Vertreter der Minderheits- und Oppositionsparteien dort auftreten. Wir zeigen, wir sind Teil der örtlichen Gemeinschaft. An unserer Partei kommt keiner vorbei.
Herr Heuritsch, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke und freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast.
Ich danke für unser Gespräch.
Sollten Sie sich zu Hause intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen wollen, steht Ihnen die Broschüre zum gleichnamigen Thema auf der Website des Freiheitlichen Bildungsinstitutes zum Download zur Verfügung.